Dann sage ich jetzt herzlich willkommen zum Chaos-Seminar und herzlich willkommen beim Unterhaltungsprogramm hier an der Union. Die Vorlesungen untertags sind ja eher ernster und abends gibt es dann die Spaßvorlesungen über irgendwelchen Unfug, der völlig sinnbefreit ist. Also heute ja ein Beispiel des elektronischen Personalausweises. Ich habe das mal eine Leidensgeschichte genannt. Das liegt daran, dass ich eine masochistische Ader habe. Das ist auch der Grund, mich mit dem Thema zu befassen. Ich habe mir erstmal überlegt, wie ich den Vortrag aufbaue und habe mir dann überlegt, dass er vielleicht kürzer, zusammenfassender, präziser und knackiger wird, wenn ich aufliste, was alles nicht kaputt ist an dem Ding. Und dann ist mir nicht so richtig eingefallen und deshalb habe ich den Vortrag jetzt doch positiv gestaltet. Also der ist jetzt nicht so negativ, wie das vielleicht in der Ankündigung rauskommt. Wir wollen das Ganze positiv sehen. Und deshalb heißt die neue Überschrift des Vortrages, warum der E-Bau so ganz, ganz toll ist. Und das möchte ich heute Abend so ein bisschen erzählen. Ich habe mich mit dem Thema ein bisschen befasst. Als ich selber mir einen Personalausweis holen wollte und festgestellt hatte, dass es jetzt eine geringfügige Preiserhöhung gibt seit der Einführung des E-Persos von 8 Euro auf 28,80. Und dann dachte ich mir, was so viel mehr kostet, das muss ja auch wirklich super toll sein, sonst kann es ja überhaupt gar nicht sein, oder es leuchtet ein. So Umkehrschluss, was nichts ist, kann nicht sein. Andersrum natürlich, was richtig teuer ist, muss nicht wahnsinnig toll sein. Und da habe ich mir auch gedacht, es ist außerdem alles gute, wahre und schöne inbegriffen. Also wir haben alle tollen Sachen, die wir im NSA-Zeitalter wirklich gut gebrauchen können. Also wir haben einen RFID da drin, wir verwenden optional Biometrie, also nicht optional Biometrie, ist das Passbild optional, sind die Fingerabdrücke, die wir freiwillig natürlich alle abgeben wollen. Also wir wollen uns natürlich alle erkennungsdienstlich behandeln lassen, ist da schon nochmal das Erlebnis zu haben. Und man kann mit dem Personalausweis auch ganz toll ins Internet, das finde ich wichtig. Ich weiß gar nicht, wie ich das bisher ohne Personalausweis immer hingekriegt habe. Also ist auch was, was unheimlich toll ist. Und deshalb dachte ich mir, Volker, du brauchst auch so ein Ding. Ich habe dann darauf verzichtet, ich bin Schwabe, ich gebe es zu, also Deutsch war meine erste Fremdsprache, inzwischen kann ich sie auch problemfrei verstehen und inzwischen ist es sogar so, dass ich versuche es zu sprechen und damit man mich versteht, auch außerhalb Schwabens, nur wegen dem Video. Ich habe es dann auch gelassen mit dem E-Pause wegen diesen 28,80, aber es hat mich fast überzeugt. Der Besitzer von so einem Perso ist Pflicht, das ist § 4 Absatz 2 Personalausweisgesetz. Und wenn ich mir das jetzt so zusammen angucke, dann sieht es auch wirklich aus wie ein gutes Geschäftsmodell. Also da regt sich in mir auch das Geschäftsmannsherz, könnte man sagen. Besitz ist Pflicht, Preiserhöhung auf das 3,6-fache, ganz klar. Das ist eigentlich ein typischer Fall für eine Privatisierung, oder? Das ist ganz offensichtlich, dass man da jetzt durch muss. Wir leben ja im Zeitalter des Marktradikalismus. Alles, was private Firmen tun, ist gut und alles, was der Staat tut, ist prinzipiell böse. Also Google ist gut und Facebook ist gut und die NSA ist böse oder was umgekehrt. Ich wechsle das jedes Mal. Auf jeden Fall, nach dieser Ideologie muss das eben so sein. Und das riecht nach einer Privatisierung. Und da dachte ich mir, wenn ich mich mit dem Thema mal auseinandersetze, schaue ich mir mal an, wie es eigentlich zu diesem E-Perso gekommen ist, der jetzt NPA, neuer Personalausweis, heißt übrigens.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Warum ist die NSA noch nicht privatisiert?
Ja, das habe ich mir auch überlegt. Ich glaube, die Antwort ist, sie ist es. Also man darf nicht vergessen, dass der Herr Snowden ja nie bei der NSA gearbeitet hat, sondern er hat ja bei einer Firma gearbeitet, in die die NSA so quasi rein privatisiert hat. Also größtenteils ist die NSA privatisiert. Was hat sie mitarbeitet? Ich habe es vergessen. Weiß jemand auswendig? Irgendwie eine fünfstellige Zahl. Und das kann natürlich nie sein, dass man mit so wenig Leuten so eine Nummer abzieht und die haben sicher eine sechsstellige Zahl Leute und der Rest ist privat. Also insofern ist die NSA schon privatisiert. Da gibt es quasi so einen kleinen Behördenrest, könnte man sagen.
Weil ich meine, ich kann ja auch sagen, okay, ich muss mich ausweisen, hier passt.
Nee, du musst einen Personalausweis besitzen, du musst ihn nicht dabei haben.
Stimmt, glaube ich. Ich dachte, Reisepass
reicht nicht aus. Nee, also ich habe das nachgelesen. Es ist tatsächlich so, dass man einen Personalausweis besitzen muss, warum auch immer. Also ich kann empfehlen, das nachzulesen. Ich habe keine Ahnung, warum die das so ins Gesetz schreiben. Lustig übrigens, man darf den Personalausweis von einer privaten Firma kaufen und dann gehört er dem Staat. So ist das Gesetz. Das sind auch Konstruktionen, die gehen, glaube ich, auch nur im öffentlichen Recht. Also ich denke, dass es zivilrechtlich doch schwieriger wäre. Bitte?
Lustiger Hinweis, das niederländische Personalausweis ist dreimal so teuer.
Der niederländische ist noch dreimal so teuer. Dann ist er bestimmt auch dreimal so teuer, da bin ich fest davon überzeugt. Okay, das muss so sein. Der Hersteller des Personalausweis, das ist die liebe Bundesdruckerei. Momentan ist die gerade eine GmbH, bitte.
Komm mal bitte die Tafel runter.
Noch weiter runter die Tafel, okay, das war irgendwie hier drehen oder so. Ja. Das waren vier Möglichkeiten, die vierte war es. Okay. Der Hersteller des Personalausweises ist die liebe Bundesdruckerei. Das ist seit einiger Zeit eine GmbH, das war früher mal eine Behörde. Jetzt ist eine GmbH. Und wenn man sich die Geschichte, Herr Felix, wenn man sich die Geschichte der Bundesdruckerei anschaut, dann versteht man auch ein bisschen, ist die Geschichte des Herstellers, dann versteht man auch ein bisschen, wie es zu diesem elektronischen Personalausweis quasi zwingend kommen musste. Die Bundesdruckerei, die wurde nämlich 2000 verkauft, und zwar jetzt nicht für 1000 Millionen, sondern für eine Milliarde, ihr kennt das. Die Zahl Millionen wurde im Zuge der Finanzkrise in der öffentlichen Diskussion abgeschafft. Seither sagen wir Milliarde, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Früher war eine Million viel Geld, seither ist eine Milliarde viel Geld. Deshalb habe ich auch alle Zahlen jetzt in Milliarden umgerechnet. Was ich da modern nenne, bitte.
Ganz kurz die Korrektur, also Personalausweisgesetz sagt, dass ein Reisepass auch gültig ist.
Ah, okay, ich würde eben korrigiert. Ja, nein, gültig ist der schon.
Nein, also das...
Okay, also wenn man einen elektronischen Reisepass hat, dann muss man keinen elektronischen Personalausweis haben, sagt der Frank. Steht im Gesetz. Das finde ich toll. Okay. Danke für die Korrektur. Also, 2000 wurde die Bundesdruckerei zu einer Firma gemacht und dann wurde sie verkauft, und zwar für eine Milliarde an die Firma Apax Partners. Das ist eine PE-Bude in München. PE heißt Private Equity. Hätte ich auch eine schöne Anekdote dazu, wenn mir mal ein Fondsmanager von der Firma Apax Partners zufällig erklärt hat, das läuft auf Video, oder? Sehr schön. Den ich auch sehr gerne übrigens vor einem Strafgericht sehen würde. Der hat mir nämlich damals erklärt, wie das mit der Finanzkrise so geht. 2007 hat er mir das erklärt. Ihr wisst ja, die Finanzkrise, das ist das, was im Wesentlichen die PE-Fonds und die Hedgefonds machen, das sind die zwei Fondstypen, die im Wesentlichen die Finanzkrise organisieren und durchführen, könnte man sagen, oder? Und der hat mir damals erklärt, es war der Dr. Reitberger, der hat mir damals erklärt, mit seinen eigenen Worten, dass das, was sie machen, in etwa so funktioniert: Sie kaufen Holzhütten mit Wellblechdach im Mittleren Westen, also man sieht, da ging es um die sogenannten Subprime-Papiere, und zwar für 20.000 das Stück und verkaufen sie für 50.000 weiter an befreundeten Fonds, kaufen sie für 100.000 zurück und verkaufen sie wieder für 200.000. Und dabei, meinte er, habe dann die Bank das Risiko, und habe ich gesagt, ja, wie geht das, dass die Bank das Risiko hat? Naja, das Immobilien kriegt man eine Finanzierung auf den Zeitwert, und den legen wir ja im Vertrag fest, den Zeitwert von 95% Finanzierung. Und deshalb hat 95% des Risikos hat dann die Bank. Also das ist so eine Firma, die solche Geschäfte eben anscheinend gemacht hat, nach Aussage des Fondsmanagers, keine Ahnung, ob das stimmt, von der Firma Apax Partners jetzt zufällig, deshalb erzähle ich die Geschichte. Die erzähle ich aber auch so gerne, weil ich dann gefragt habe, wie das überhaupt sein kann. Und dann meinte er, ja, das ist natürlich schon so, weil ich habe gesagt, naja, also 95% Risiko macht die Bank, das merken die doch, dass eine Holzhütte mit Wellblechdach im Mittleren Westen, wie sie sagen, die hat doch niemals 200.000 Dollar wert. Das meinten die bei der Bank doch. Dann meinte er, nee, das meinten die nicht, weil wir erhöhen ja vorher noch die sogenannte Volatilität bei dem Geschäft. Das heißt, wir treiben nochmal den Kurs nach oben, und zwar indem wir einen geschlossenen Fonds gründen. Da geben wir die Anteilsscheine für die, also da geht es um ein Geschäft, da wird mit Schulden gehandelt, mit verbrieften Schulden. Die Leute haben dann, die so eine Holzhütte mit Wellblechdach eben gekauft haben und die kein Geld haben, deshalb heißt es auch Subprime, das sind Leute, die eben eigentlich arm sind und das staatlich gefördert jetzt so ein Haus kaufen können, in Anführungsstrichen. Und ja, und auf diesen Fonds, da geben sie Optionsscheine raus, die bündeln sie im zweiten Fonds und auf den Fonds geben sie Derivate raus, also Futures in dem Fall. Das heißt, Wetten in die Zukunft auf den Kursverlauf und auf diese Wetten in die Zukunft auf den Kursverlauf, da bekommen sie 95% Finanzierung von der Bank, weil das seien ja Immobilien, hat er mir erklärt. Und was der Mann mir da, das war übrigens 2007 das Gespräch, da war ich bei Apax Partners in München und was der Mann mir da erklärt hat, ist so grob, wie dann 2008 uns das Zeug um die Ohren geflogen ist. Wahrscheinlich waren sie da vielleicht auf 1 Million pro Holzhütte mit Wellblechdach im Mittleren Westen. Und dann hat halt mal jemand die falsche Frage gestellt, schätze ich, nämlich die Frage, wieso hat eigentlich eine Holzhütte mit Wellblechdach im Mittleren Westen einen Wert von 1 Million? Und wenn man diese Frage stellt, dann ist eben Schluss mit dem Schneeball. Also diese Firma, bei der ich diese Auskunft bekommen habe, keine Ahnung, ob sie stimmt, hört es sich glaubwürdig an, also muss man immer vorsichtig sein, wer Finanzamt, was da glaubwürdig ist, habe ich so das Gefühl. Diese Firma hat damals auch die Bundesdruckerei erstanden, und zwar für 1 Milliarde. Die hat sie aber nicht bezahlt. Also sie hat sie nur für 1 Milliarde gekauft, aber das Geld ist nicht geflossen, sondern das gab es in Form von Krediten. Das ist oft so bei PE, dass man Firmen kauft, jetzt ist ja eine neue Firma, ist die Bundesdruckerei ist jetzt eine Firma geworden, dass man Firmen kauft mit ihren eigenen Schulden. Also die Firma nimmt das Geld auf und bezahlt den Kaufpreis und die Firma hat dann zum Schluss die Schulden. Das ist ganz typisches PE-Geschäft, Private Equity. Und so in etwa lief das auch bei der Bundesdruckerei. Das ist meistens ein Mix, ein bisschen Cash zahlen die fürs EK. EK heißt Eigenkapital, dann also Aktien oder in dem Fall bei einer GmbH eben Gesellschaftsanteile. Und der Rest wird mit Schulden gekauft und die Schulden schiebt man dann der Gesellschaft selber unter und dann hat die Gesellschaft ihren eigenen Kaufpreis als Schulden. Das ist ein ganz typischer Privatisierungsdeal, könnte man sagen, wenn sich der eine oder andere noch an die Treuhandgesellschaft bei der Auflösung der DDR erinnert. Das war auch so eine ähnlich seriöse Sache, könnte man sagen. Und so ungefähr auf diesem Seriositätslevel, wie das eben immer läuft mit der Privatisierung, wurde auch die Bundesdruckerei verkauft. Jetzt hat die Firma Apax Partner natürlich ein kleines Problem. Sie hat eine Firma, die macht damals so um die 300 Millionen, Verzeihung, passiert mir immer noch, 0,3 Milliarden Umsatz. Die wurde dann hochgedrückt auch auf 0,4 Milliarden Umsatz. Ihr könnt euch vorstellen, mit welchem Trick. Von 8 Euro auf 28 Euro ist ein gewisser Umsatzsteigerungswert, oder könnte man sagen. Und dann geht es natürlich darum, so schnell wie möglich den Kaufpreis wieder rauszuholen. Wie macht man das? Naja, man holt das Eigenkapital komplett aus der Firma wieder raus. Dann hat man zum Schluss eben gar nichts bezahlt und so ist es auch ungefähr gelaufen. Man hat die Bundesdruckerei in eine Holding eingegliedert, eben in diese Autenus Holding und hat dann mit der Holding das Eigenkapital rausgezogen. Dann hatte man im Prinzip gar nichts bezahlt, außer es waren noch das Geld da, die Schulden eben. Die sind noch da. Und ja, dann war aber dummerweise die Holding ein bisschen pleite. Das ist so, wenn ich wirklich alles Geld rausziehe, dann ist auch doof, dann ist die Firma pleite. Und es ist ganz klar, wenn so eine Firma wie die Bundesdruckerei, die ist ja systemrelevant, wenn die kaputt geht, dann gibt es ja keine Personalausweise und keine Reisepässe mehr, dann muss man die retten, oder? Das leuchtet uns allen ein. Völlig klar, das ist so ähnlich wie eine Nummer größer oder drei Nummern größer dann auch bei den systemrelevanten Banken. Und deshalb wurde die Autenus und damit auch die Bundesdruckerei gerettet. Kleiner Schuldenschnitt, könnte man sagen, würde man heute vielleicht so formulieren, ist immer gleich. Die Schulden werden, also Schuldenschnitt meint, die Schulden bei Privaten bleiben erhalten und die beim Staat werden abgeschnitten. Das ist sogenannte Schuldenschnitt. Kennt ihr vielleicht? Von Griechenland oder so, oder? Vielleicht mitgekriegt. Da war ja doof, bei Griechenland hatten jetzt fast nur Private die Schulden und deshalb musste man ein paar Jahre das Ganze rauszögern und hat die Schulden alle dem Staat aufgebürdet und jetzt kann man Schuldenschnitte machen. Weil Schuldenschnitt heißt ja, die Schulden, die man bei den Staaten hat, die schneidet man weg und die bei den Privaten, die bleiben dann erhalten. Grob. Das ist so die Idee, Grundidee, könnte man sagen. Und so war es auch hier. Man hat einen kleinen Schuldenschnitt gemacht. Und dann war das ganze Zeug natürlich nichts mehr wert und ist auch einsichtig, oder ist klar, gerade mal für 1 Milliarde noch gehandelt. So kann es gehen. Das ist halt so eine typische Silicon Valley Story, könnte man sagen. Dieses Elektronik- und Softwarezeug, ihr kennt das. Da läuft das halt so. Und dann hat man das ganze Zeug eben für 1 Euro verschaubelt.
Meistens
10 hoch minus 9 Milliarden, vielen Dank. Für 10 hoch minus 9 Milliarden, 10 hoch minus 9 Milliarden hat man das verschabelt. Und zwar für 9,5 mal 10 hoch minus 10 Milliarden an die JVVG und für 5 mal 10 hoch minus 11 Milliarden an die Dinos, weil die hat 5% gekauft und die JFVVG, das ist eine Vermögensverwaltung eben, die hat 95% gekauft. So ist es gelaufen damals. Und jetzt ist klar, man hat die Knete rausgezogen, das Ganze ist verscherbelt, die Schulden sind noch da, aber die an den Staat, und es ist ganz klar, was passieren muss, oder? Der Staat kauft die Bude zurück. Logisch, oder? Es muss sich auch irgendwo rechnen, zum Schluss, klar. Und deshalb hat der Staat die Bude zurückgekauft, und zwar für 0,31 Milliarden hat die Bundesrepublik dann die Bundesdruckerei zurückgekauft, und zwar über einen kleinen Schuldenschnitt, könnte man sagen. Also das FK, das Fremdkapital, also die Schulden, die wurden einfach umgewandelt per Definition, per Dekret in EK, also in Geschäftsanteile, und dadurch hatte die Behörde, also jetzt ist so dazwischen, gell, das ist eine GmbH immer noch, aber es ist eine hundertprozentige Tochter der Bundesrepublik Deutschland. Meistens ist es ganz praktisch, wenn deutsche Behörden Töchter gründen, die GmbH sind, das hat auch einen Sinn, weil dann ist man aus dem Tarifvertrag draußen. Dann kann man mit den Mitarbeitern machen, was man will, man kann die Untertarif bezahlen, und so läuft das ja auch bei anderen Behörden in Deutschland, und deshalb gründen Behörden einfach auch gerne GmbHs, einfach auch um Kosten zu sparen, ist ganz klar, und den Rest kann man ja mit Hartz IV aufstocken. Und ähnliche Diskussionen gab es auch hier, was man jetzt mit dem Personal machen muss, ist ganz klar, man hatte jetzt zu viel Personal, weil die Firma macht ja keinen Gewinn mehr und musste da Personal abbauen. Und ja, auf jeden Fall, seither gehört das Ding wieder der Bundesrepublik Deutschland zu 100%. Also es war ein kleiner Ausflug in die Privatwirtschaft, bot sich bei der Story natürlich an, wie gesagt. Ganz logisch. Die Firma macht übrigens auch den, nicht nur den elektronischen Personalausweis, die macht auch den Reisepass, die macht verschiedene sonstige Dokumente, die macht unter anderem auch Knete, also die drucken auch Geld. Und solche Sachen, das ist so ihr Portfolio. Also mir leuchtet das völlig ein. Wer da die Geschichte ein bisschen im Detail nachlesen will, ein paar Details haben wir veröffentlicht, ein bisschen mehr steht auf Wikipedia, wenn ihr da mehr recherchieren wollt. Ich habe unten meine Uhr gelassen. Ihr seht, schon von der Seriosität her ist es ein top-seriöses Projekt, auch schon von der Inhaberseite. Aber kommen wir mal zum Inhaltlichen. Oder gibt es hier Zwischenfragen? Eigentlich ist es ganz normal oder wie immer, könnte man sagen, oder? Ist nicht irgendwie ungewöhnlich oder so. Okay. Wird ja oft angegriffen, das Projekt, aber wir wollen das ja heute positiv sehen. Deshalb habe ich mal diese Überschrift hier gewählt. Aus meiner Sicht sind das alles Missverständnisse. Also es ist, das klingt jetzt alles so, als könnte man eine böse Absicht vermuten, aber das ist doch keine böse Absicht, wenn man Geld verdienen will, oder? Also ich meine, wie war das nochmal? Hatte ich mal auf einer Demo in Berlin gesehen, hatte jemand ein Schild dabei, es war nicht alles schlecht im Kapitalismus, stand da drauf. Und da möchte ich mich anschließen, also auch hier mal wieder. Beim Personalausweis ist es so, da gibt es eine Aufteilung in sogenannte hoheitliche Funktionen und in sogenannte private Funktionen. Ihr habt jetzt die Aufteilung schon auf der wirtschaftlichen Seite gesehen, ganz ähnlich funktioniert die auch auf der technischen Seite, könnte man sagen. Grob, ich mache da mal so einen kurzen Einblick, bevor wir ins Detail gehen, grob zum Überblick. Da ist ein RFID drin und da wird PACE als Protokoll draufgefahren und das BSI hat da die Applikationsprotokolle spezifiziert und dann das schöne Protokoll mit dem Namen TR-03110, deswegen wirklich sehr schöner Name für ein Protokoll, muss ich sagen. Mich sehr angesprochen. Das heißt, dass man mit dem RFID nur mit PIN kommunizieren kann und ohne PIN geht es nur ein bisschen. Also im Prinzip nicht, aber... Also das Ganze ist auch gegen Brute Force sicher, sagt das BSI, und zwar Wenn man dreimal falsch die PIN eingibt, dann muss man einen Puck haben. Wenn man den zehnmal falsch eingibt, dann ist Ende Gelände. So für die Freunde unter uns, die die Mikrowelle anwerfen, wenn sie einen Personalausweis kriegen, das müsst ihr nicht. Ihr müsst nur dreimal falsche PIN, zehnmal falsche Puck eingeben. Oder müsstet ihr, vielleicht ist die Mikrowelle doch eine Option, weil staatliche Lesegeräte können die PIN und Puck immer rücksetzen, also ohne PIN und Puck. Das ist ein Sicherheitsfeature, haben sie eingeführt. Das haben sie eingeführt, weil, falls es eben aus Versehen passiert, das ist so ähnlich wie, ich benutze hier ja Apple und da kann man auch den Schlüssel für seine verschlüsselte Festplatte per Internet bei Apple hinterlegen, falls man, ja, die Funktion gibt es wirklich, die ist sogar default. Also falls man dann das vergessen hat oder so, dann kann man da beim Apple-Kunden-Support wieder Hilfe kriegen und so ähnlich ist es hier auch beim Personalausweis. Bitte. Genau.
Weißt du, wie teuer das ist?
Ich habe gelesen, 8 Euro, ich habe es noch nicht probiert. Ja, ich hoffe, das stimmt auch. Aber anscheinend kostet sowas 8 Euro, ich habe die PIN vergessen.
Wie viel kostet denn schon ein
Personalausweis? Ja, also im Prinzip wie ein neuer Personalausweis, wie ein alter Personalausweis, genau.
Wie viel kostet hat das dann jetzt auch Lesegeräte, womit man halt sofort 3 Pins und 10 Pucks aufprobiert?
Das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus.
Wie viel kostet ein staatliches Lesegerät?
Ja, das ist jetzt so eine Frage, also da wäre jetzt auch eine Frage in die Runde, mir liegt leider kein staatliches Lesegerät zum Testen vor, falls zufällig jemand einen Kontakt hat, ich wäre da sehr interessiert. Also das würde ich mal auch einen schönen Test finden, aber ich habe leider keins gefunden. Mit Lesegeräten sieht es sowieso nicht so gut aus, außer die, die damals über die Bild-Zeitung verbreitet wurden, habe ich noch keine gesehen. Da komme ich aber noch dazu. Bitte?
Hier in der Bibliothek kannst du dir gratis einen Besuch abholen.
Hier in der Bibliothek kann ich mir gratis einen Personalausweis abholen.
Nein, also ein Lesegerät.
Ein Lesegerät.
Ja.
So ein Personalausweis-Lesegerät.
Genau.
Das ist das sehr schön. Aber auch so eins von der Computerbild oder Bild war das, glaube ich, gar.
Sieht ein bisschen anders aus.
Ja, okay. Da gibt es ja ganz verschiedene, die sind alle ungefähr gleich gut, die ich gesehen habe. Und da gibt es auch zwei Klassen höher und von denen habe ich noch nie eins gesehen. Aber die gibt es sicher, komme ich nachher noch dazu, weil das hat mir der Chef von der Werbeagentur von der Firma erzählt, die diese Geräte herstellt. Da komme ich noch dazu. Was ich ein tolles Feature auch fand, ist, wenn man die Adresse ändert und man zieht ins Ausland, dann kann man das ins System nicht eingeben und dann macht nach wie vor das Einwohnermeldeamt einen Kleber drüber. Also das Feature haben sie immer noch, das ist nicht so, also mit Kleber meine ich so ein, also auf Bayerisch Babbel oder wie sagt man auf Schwäbisch? Babbel, oder? Und da machen die, also in Lindau, Bodensee, wo ich mal gemeldet war, bevor ich in die Schweiz gezogen bin, da beschriften sie das mit der Schreibmaschine, diesen Kleber. Und den parken sie dann drauf und das dann die neue Adresse. Das haben sie beibehalten, weil das System nimmt keine ausländischen Adressen an. Das ist auch ein schönes Feature, finde ich, beim elektronischen Personalausweis. Also ihr seht, das ist ein konsistentes, technisch wirklich ansprechendes Modell. Oder? Kann man sagen. Dazu wollte ich auch noch ein bisschen was sagen. Es ist nicht nur so, dass man den elektronischen Reisepass für dieses schöne EasyPass-System verwenden kann, sondern das geht auch mit dem elektronischen Personalausweis, sofern man eben freiwillig seine Fingerabdrücke noch drauf speichert. Kennt ihr das EasyPass-System? Schon mal gehört? Ich habe das erlebt. Mit der Trish zusammen waren wir akkreditierte Journalisten für das Magazin Die Datenschleuder. Bei der Vorstellung des EasyPass-Systems, da geht es so grob drum, dass man so ein System hat und dann wird das Gesicht gescannt und dann hält man da so seinen Ausweis hin und dann macht das Piep und dann kann man da durchgehen. Ist ganz praktisch. War auch beim ersten Mal, glaube ich, als die Kollegen, glaube ich, aus Köln, wenn ich das richtig im Kopf habe und ich erzähle jetzt nichts Falsches, das System getestet habe, konnte man noch die elektronischen Reisepässe dossen. Ich weiß nicht, ob das mit Personalausweis auch geht. Ich denke, das haben sie da nie gemacht, weil beim Reisepass konnte man damals noch die Zertifikate auch schreiben über die Luft und da man ja den richtigen Schlüssel nicht hat, konnte man nur Blödsinn reinschreiben und dann war Schluss. Aber es ging wohl kontaktlos. Und als wir da waren, um das EasyPass-System zu testen, das ist eine schöne, hoheitliche Anwendung eben auch für den NPA, da war das ungefähr so, da haben sie so ein Ding aufgebaut gehabt. Und dann, also es wäre eigentlich ein eigener Vortrag, aber den lassen wir jetzt weg. nur grob. Wir konnten den leider nicht hacken, dazu ist es nicht gekommen, weil da hat so ein größerer Herr, so ungefähr meine Größe, nur nicht ganz meine Statur, dafür mit einem Mantel ausgestattet, der hat das ausprobiert. Und die Trish, meine Lebensgefährtin, die ist ungefähr 1,60 und hat die Figur, die ich haben sollte, theoretisch. Und er hat sich das kennen lassen, Piep hingehalten und so ist durchgegangen und sie ist einfach hinter ihm mit durchgegangen. Und also ich hatte so das Gefühl, elektronische Reisepässe im Personalausweis sind bei hoheitlichen Aufgaben manchmal auch optional. Die haben dann gemeint, beim Frankfurter Flughafen, als wir das getestet haben, dass das wohl so sei, dass sie, also das System führen sie ein wegen dem Personalsparen, habt ihr vielleicht gelesen, und sie würden jetzt einfach zwei Wachleute, ein links, ein rechts, um jedes Terminal postieren, damit da keiner mehr so durchgehen kann. Also das ist eine sehr schöne hoheitliche Anwendung, die auch mit dem elektronischen Personalausweis funktioniert, könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich war gerade in London und habe die da gesehen, die haben da ein ähnliches System und da saßen auch zwei Wachleute jetzt. Also also nicht dieser eine, der da einen Pass kontrolliert, wo ich stand, sondern links waren zwei Reihen und da stehen dann jeweils zwei Wachleute und die gucken, dass da jetzt nicht zwei Leute einfach so durchgehen hintereinander. Das ist auch ganz praktisch. Also es gibt also auch wirklich sinnvolle hoheitliche Anwendungen dafür, es gibt aber auch private Anwendungen und auf die möchte ich hier ein bisschen näher eingehen. Ich habe hier mal als Überschrift, wir sind ja positiv heute, als Überschrift gewählt, das Zeug ist ungefähr so sicher wie HTTPS und Secure ID zusammen. Ich finde, es trifft es eigentlich ziemlich gut, weil ja, es hängt halt auch irgendwie am PC des Benutzers, oder? Das ist genauso sicher wie der PC, an dem das Lesegerät angeschlossen ist. Wobei es gibt ja auch ganz, ganz sichere Lesegeräte. Es ist mir nur nicht gelungen, eins zu sehen. Also nicht mal über den Chef der Werbeagentur. Wobei, der ist noch ganz interessant. Der hat uns eine Promo vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wenn das hier jetzt dann im Netz steht zum Download, ob er den Film anguckt. Sonst können wir ihm ja mal vorschlagen, dass wir darauf eingehen und eine Promotion machen. Hat er ernsthaft? Also der hat mich dann angerufen. Aber ist egal, sag ich nachher noch was. Wenn ich mir so die Ausweis-App installiere auf meinem PC, um das Lesegerät zu betreiben, mir die neueste Version aus dem Internet runterlade, dann installiert die hat ein bisschen Java geschrieben und ich habe das unter Windows ausprobiert und dann installiert die eine JVM gleich mit und das ist übrigens ein Java 7 Update 9. Damit ihr das sehen könnt, dass das wirklich so ist, habe ich hier eine virtuelle Maschine, wo ich das mal installiert habe und kann euch da das in der neuesten Version zeigen. Ich mache hier mal Ziel suchen. Nicht, dass da noch jemand behauptet, der Volker, der erzählt wieder Scheiße, macht er auch manchmal, aber nicht immer. Okay. Ich nehme mal die Datei zum Beispiel und sage da mal Eigenschaften und dann könnt ihr das sehen, Version. Und das ist eine 7.0.90.5, könnt ihr sehen. Das ist also Java 7 Update 9 ist das. Und das ist übrigens für die Leute, die jetzt schon grinsen, ja, das ist genau diese bekannte Java-Version mit diesen netten Vulnerabilities. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, das ist die Java-Version, die diese ganzen Remote-Löcher hat und ja, also ich denke, das habe jetzt nicht ich gemacht, das hat mein Partner gemacht in dem Projekt, als wir die Software untersucht haben. Ich glaube, es waren so um die 50 Exploits, davon 4 Remote, die das Zeug hat. Und ihr könnt das ja nachlesen an den entsprechenden Stellen. Das hier ist jetzt eine Beschreibung vom gängigsten, weil für den gibt es halt schon, die entsprechenden Plugins für die entsprechende Pentesting-Software-Umgebung. Ihr kennt das ja. Nicht alle davon sind in Ruby geschrieben, manche schon. Und also das ist ganz praktisch. Das hat uns dann auch noch interessiert, soweit sind wir jetzt noch nicht gekommen, was das eigentlich bedeutet jetzt konkret. Kann man jetzt irgendwie, indem man einfach mal diese App installiert, den PC auch schon gleich mit übernehmen? Soweit sind wir noch nicht gekommen. Wir haben da ein bisschen Zeit gespart, aus dem schlichten Grund, weil in Botnetze kann man sich heute ja auch einkaufen. Und wenn wir das schon kommerziell sehen, dann sehen wir es auch hier ganz kommerziell, oder also wie man den PC dann aufmacht. Haben wir noch nicht geprüft. Das wäre aber auch nicht die einzige Ansatzstelle. Ich habe da noch mehr Spaß für euch heute, was die so alles als Ausweis-App und Personalausweis-Software installieren. Das ist nämlich nur die JVM. Wenn ihr mal weiterguckt, werdet ihr feststellen, da sind auch so MSVC-Runtime und Spaß dabei, oder? Und wenn ihr die Versionsnummern mal anguckt, werdet ihr feststellen, das ist gute alte Vorkriegsware, oder? Könnte man sagen. Also ich würde sagen, wir müssten hier locker auf eine dreistellige Anzahl bekannter Exploits kommen. Für die verschiedenen Softwarekomponenten so in Summe. Haben es jetzt aber noch nicht angegriffen, weil es irgendwie doof ist. Also macht dann auch keinen Spaß mehr. Aber es geht ja sowieso nicht mehr, weil Windows 8 ist noch sicherer als Windows 7 und das hier ist ja noch XP. Übrigens, XP habe ich hier zum Testen, weil ja, die Testperson, ihr habt das vielleicht gesehen, wir haben da so einen Film gemacht mit dem Bayerischen Rundfunk über das Thema und die Testperson dort hatte noch XP auf dem Rechner und deshalb musste ich leider unsere Angriffssoftware backporten auf XP, während die gedreht haben. Weil ich hatte das im neuen Visual Studio und das war ein bisschen mühsam, hat dann aber gerade noch so geklappt. Aber das ist der Grund, weshalb es nicht ganz fertig war im Film. Seht ihr das, da muss ich dann die PIN auf den Zettel schreiben und veröffentlicht haben wir es ja, dass das in automatischen Fall geht. Und da muss ich noch ein bisschen manuell was machen, weil ich bin nicht ganz fertig geworden. Weil während dem Dreh das noch umzuhacken ist ein bisschen für Leute, die schneller sind als ich, vielleicht besser. Okay, für mich ist es nicht so gut. Also das ist so grob das Niveau, über was wir uns unterhalten, wenn wir uns diese ganz tolle Software-Umgebung anschauen. Das ist ein Mix aus C++ und Java, was die da liefern. Und bei den Treibern, der Treiber übrigens ist auch sehr schön, der läuft im Kernel. Das ist, wenn man gleich so viele Zugänge hat, finde ich das auch sehr sexy. Aber ihr seht, soweit sind wir nicht. Das ist auch eine Einladung, das ist eine CCC-Veranstaltung, auch falls jemand Lust hat. Nur so als Tipp. Ich werde auch kooperationsbereit, also wir haben hier Kernel-Code und wir haben, ja, ihr wisst schon. Also da könnte man vielleicht noch den nächsten Vortrag gleich auch damit machen. Okay, aber machen wir mal weiter. Also das sind so ungefähr die Softwarekomponenten, die hier verwendet sind. Und man braucht sich aber keine Sorgen machen, sagen die, weil es ist absolut kilo-sicher, es ist überhaupt gar kein Problem. Übrigens, als wir den Logger schon fertig hatten, der dieses Keylogger sicher in nicht ganz so Keylogger sicher darstellt, da wurde noch jemand vom BSI interviewt, da war ein Reporter vor Ort beim BSI und der hat noch währenddessen, den Journalisten haben sie nicht gesendet, ins Mikro reingesagt, das sei absolut Keylogger sicher. Und zwar ist es absolut Keylogger sicher, weil es sind zwar jetzt verbreitet ausschließlich Geräte, sogenannte Basislesegeräte oben ohne eigene Tastatur, also der PC ist das Keyboard. Es gibt auch Lesegeräte mit eigener Tastatur, aber die hat halt keine Sau und ja, sind auch viel teurer, deshalb hat sie wahrscheinlich schon gar keiner und die anderen waren kostenlos, haha. Und ja, und zwar ist es Keylogger sicher, weil die haben sich Folgendes ausgedacht. Also, das ist jetzt die Sicherheitssoftware der Ausweis-App, die seht ihr hier. Das ist ein absolut sicherer Schutz vor Keyloggern. Und zwar erstens mal kann man die Bildschirmtastatur benutzen, also man kann die Key auch, die PIN auch eingeben. Wenn man so einen Personalausweis aufs Lesegerät legt, dann erscheint halt ein Fenster hin, will die PIN, wenn man den für irgendwas im Internet benutzen will. Und die PIN kann man auch eingeben, aber da gibt es einen Knopf Bildschirmtastatur benutzen und in der Dokumentation steht, dass man den drücken soll. Steht in der Dokumentation. Und die PIN dann nicht eingeben, wo der Cursor schon steht und blinkt und wartet, sondern man soll jetzt diesen anderen Knopf drücken, steht in der Dokumentation, deshalb machen das sicher alle. Und dann erscheint dieses Fenster hier oder so ein ähnliches. Und der Trick ist jetzt, dass man hier die PIN mit der Maus klickt, das ist schon mal viel schwieriger für einen Keylogger, oder? Jetzt braucht man ja einen Mauslogger. Und das haben sie nur einen ganz besonderen Trick einfallen lassen. Und zwar, die Anordnung der Ziffern ist jedes Mal anders. Also, man kann jetzt keinen Keylogger schreiben, das hat das BSI noch behauptet, während die Aufnahmen gemacht wurden. Man kann keinen Keylogger schreiben, der das knackt. weil die Ziffern sind jedes Mal woanders. Übrigens, das ist nicht wie bei CAPTCHAs, die Schriftart ist immer dieselbe und es sind auch immer dieselben V-Verläufe hier und so. Also es ist nicht so und da haben wir uns überlegt, ob wir einen möglichen Angriff finden könnten, um vielleicht doch einen Keylogger zu schreiben, der dieses komplizierte Verfahren angreift. Und da ist mir ich mache ja Hightech, bin Softwarearchitekt und da ist mir eine hochtechnologische Lösung eingefallen. Wir machen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sonst erkläre ich es auch gerne im Detail, wir machen einen sogenannten Screenshot. Kennt ihr das? Das ist so die Idee, oder? Und dann schauen wir den Screenshot an. Also, das ist nur ein zweiter Schritt, den man dann auch noch machen muss. Und dann müssen wir, wenn wir den Screenshot anschauen, ja, dann müssen wir halt drauf gucken. Also, wir müssen irgendwie gucken. Also, zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass, ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt, das muss ich jetzt so ausführlich zeigen, weil der, ich hoffe, die Leute vom BSI, die denken, das sei nicht zu knacken, die schauen jetzt auch den Film vielleicht an. Und zwar, wenn ihr das schaut, werdet ihr feststellen, bei der 5 zum Beispiel, da ist links oben weiß und rechts oben auch. Seht ihr das? Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die 4 anguckt, dann ist zwar rechts oben weiß, aber links oben nicht. Könnt ihr das sehen? Kann man erkennen, oder? Das ist ein cooler Trick, oder? Und so könnte man zum Beispiel sagen, wenn man zum Beispiel guckt, rechts oben und da ist weiß, dann könnte es zum Beispiel eine 5 oder eine 4 sein. Und wenn man dann links oben guckt, ja, wenn dann da nicht weiß ist, dann können es eigentlich keine 5 sein, oder? Könnte es, also ich weiß nicht, das Verfahren ist technisch sehr kompliziert, deshalb versuche ich es jetzt mal in aller Ausführlichkeit. Könnt ihr es euch vorstellen ungefähr? Also das ist jetzt mal vom Grundprinzip, oder? Ja, und dann sieht das in Quellcode ungefähr so aus. Das ist jetzt der Quellcode. Ich weiß nicht, ob man den lesen kann. Ich hoffe, wenn nicht, dann lese ich ihn natürlich komplett vor. Ist klar. Da haben wir hier so get DC, get window rect, get client rect, create compatible bitmap, create compatible DC, select object und ein bitblip. Das ist zusammen, wie man unter Windows einen Screenshot macht. Okay. Quellcode. Und ja, dann ist noch was ganz Kompliziertes passiert, weil ich habe Falcon gefragt, ob er vielleicht die Koordinaten rausschreiben kann, wo wann weiß ist und dann ist es welche Zahl und dann ich sollte vielleicht dazu sagen, Falcon ist Physiker und wir haben das auch hier veröffentlicht übrigens. Jetzt wird es wirklich kompliziert. Und zwar, Falcon hat eine ganz tolle Analyse-Software programmiert für diesen Zweck. Moment, ich muss das mal zeigen. Und zwar, das ist der Quellcode hier, das ist in LabVIEW gemacht. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt. Das ist so Clickbone-Programmieren. Und das macht das vollautomatisch nachgucken, wo bei welcher Ziffer weiß ist. Also, Falcon ist LabVIEW-Spezialist und also ihr seht auch, weshalb das BSI davon ausging, das kann man nicht machen, oder? Das ist übrigens keine Scheiße, also ich erzähle hier keinen Müll, sondern das ist wirklich ein LabVIEW, ich muss das auch glauben, weil ich ja auch kein LabVIEW mache. Aber das ist anscheinend ein LabVIEW-Programm, was es vollautomatisch macht, nämlich nachgucken, also erstmal absoften und dann schwarz-weiß machen und dann nachgucken, wo ist eigentlich ein Pixel, was nur bei dieser Ziffer weiß ist. Das ist also optimiert sogar, das enthält eine Optimierung der Algorithmus. Da muss man nicht mehrere Pixel angucken, so wie ich das dachte, sondern Falcon konnte das auf einen Pixel runterbrechen und ihr seht, erstens, Falcon hat Humor, zweitens, er hat richtig Plan von LabVIEW und zweitens, er hatte Zeit. Also das kannst du mal sagen, er arbeitet an der Uni. Und das fand ich super. Mir hat das sehr gut gefallen, weil das macht total Eindruck. Also ich finde es schon fett cool, oder? Also das hier ist zum Beispiel ein Dreieck, oder? Zu sehen. Und da, an der Stelle steht I32 zweimal. Und das irgendwie, also wenn Falcon hier wäre, ist er leider nicht, ich muss ihn entschuldigen, aber dann würde ich euch ganz genau erklären, wie das die weißen Pixel ausmisst, okay? Und das war total super, weil das hat mir eine 1:1 Pixel-Matrix generiert. Gehen wir nochmal zurück. die ich natürlich eingebaut und verwendet habe. Jetzt kommen wir also wirklich zum unknackbaren Teil hier. Das ist auch eine Art Kryptografie. Seht ihr? Das sind diese Koordinaten. Das ist die Ausgabe von dem Programm. Und bei diesen Koordinaten ist jeweils nur die eine Ziffer weiß. Also andere Ziffern alle nicht. Also in der Reihenfolge gelesen. Es hat nur eine Reihenfolge. Okay? Und ihr seht, das ist Hightech. Der Angriff ist echte Hightech, könnt ihr es erkennen. Und es ist also ich hoffe, es beeindruckt euch. Also, schon fett, oder? Okay. Also jetzt haben wir doch in Zusammenarbeit Physik und Informatik haben wir doch einen möglichen Angriff gefunden auf diese ganz besonders tolle Keylogger-Sicherung. Moment, wo muss ich jetzt hin? Da. Genau. Und das ist jetzt so der Trick. Übrigens Beispiel-Screenshots und das Programm gibt es hier zum Runterladen. Wer das auch selber ausprobieren will, das funktioniert auch mit echten Personalausweisen, nicht nur mit dem Beispiel-Screenshots. Das ist chaos-dingens.org/clicky. Okay, da kann man das runterladen und da kann man auch die LabVIEW-Screenshots runterladen. Falcon meinte, er stellt auch jederzeit den LabVIEW. Ja, Source Code fällt mir etwas schwer. Ich weiß nicht, was das ist. Kennt irgendjemand LabVIEW? Jürgen, du bist auch Physiker, du kennst LabVIEW, nehme ich an. Schon mal gehört davon? Ja, immerhin. Also ich vorher nie. Okay. Also Jürgen hat schon mal von LabVIEW gehört.
Schaltplan-Schaltprogramm.
Okay, ja. Kennst du LabVIEW?
Vom Wegschauen, ja.
Vom Wegschauen, okay. Okay, nein, ich war sehr glücklich. Es hat mir wahnsinnig Arbeit gespart, sonst hätte ich die weißen Pixel zählen müssen. Und außerdem ist Falcon super nett übrigens. Aber das nur am Rande. Also ihr seht, der hat auf jeden Fall die größere Leistung, was ich hier erwarte. Kann man ohne Zweifel sehen, das ist ein echter Hack. Ja, und hier könnt ihr euch das Programm runterladen, dann könnt ihr selber mal versuchen, zu so einer Webseite zu verbinden. Übrigens, die allermeisten Webseiten authentisieren oder alle, die wir gefunden haben, authentisieren ausschließlich über den Personalausweis. Also wenn man das geschafft hat, über den Personalausweis zu authentisieren, dann ist auch schon fertig. Ein zweites Credential gibt es da eigentlich nirgends, haben wir nicht gefunden. Was wir gefunden haben, ist, das kann man ja in diesem Video vom Bayerischen Rundfunk sehen, dass wir da irgendwelche Rentenpläne einsehen konnten und wir konnten Bankkonten auch anlegen und übrigens auch ein Zielkonto mit eingeben, wo dann die Knete weiter überwiesen wird. Das ist sehr praktisch. Du hast eine Frage?
Ja, kannst du das Video eigentlich linken vom Bayerischen Rundfunk?
Ja, also ihr findet das tatsächlich hier. Ich habe das hier ja schon, Moment. Aber ich kann da ja nachher eine Linkliste vielleicht irgendwie machen. Moment. Das gibt es hier. Das ist aus diesem Video, da habe ich ja versprochen. Das heißt Datenlecks, Sicherheitslücken beim neuen Personalausweis. Wobei Sicherheitslücken, da waren wir auch wieder nicht einig, weil ich finde, damit es eine Sicherheitslücke geben kann, muss es ja vorher logischerweise irgendwie Sicherheit geben. Also, das ist immer so mein Problem, aber das ist vielleicht, wie sagt man Neudeutsch so schön, das ist auch nur ein Problem im Wording. Oder? Sagt man Neudeutsch. Ja, auf jeden Fall, nach diesem schönen Beitrag hat mich einen Tag später, das habe ich glaube ich hier, hat mich dann der Herr Buhmann angerufen. Das wollte ich dann in diesem Vortrag auch gerne erzählen. Der Herr Buhmann ist der Chef von der Buhmann Werbeagentur. Das ist die Werbeagentur von der, kann man das lesen, reinerSCT.com. Habt ihr es jetzt auf dem Video? Ist das gut so? Die reinerSCT.com, das ist die Firma, die diese Lesegeräte herstellt. Und der Herr Buhmann hat mir erzählt, dass sie ein bisschen enttäuscht sind. Also er meinte wörtlich, das wäre ganz gut gelaufen, weil diese Aktion mit dem Computerbild, das wäre ja zu 100% vom Bundesinnenministerium auch bezahlt worden, hat er zu mir gesagt. Glaube ich ihm natürlich, er muss es ja wissen. Und das wäre ein gutes Geschäft gewesen und deshalb hätten sie auch sofort mitgemacht, obwohl sie natürlich genau wüssten, dass wenn man den PC als Tastatur benutzt, um sowas zu authentisieren, dass wenn man den PC übernimmt, dass man immer mit dem Keylogger halt das Zeug abgreifen kann und dann eben auch einfach selber Pins eingeben oder einklicken kann und dann, während der Personalausweis auf dem Lesegerät liegt, eben beliebige andere Sachen authentisieren kann. Das wäre ihm durchaus bekannt gewesen damals, dass es alles völlig unsicher ist, hat er wörtlich gesagt. Also der sieht es ein bisschen anders als die Experten vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die es ja für sicher gehalten haben, noch während der Beitrag aufgezeichnet wurde. Der Herr Buhmann meinte, sie hätten das gewusst und sie hätten es halt einfach trotzdem gemacht, weil es einfach ein super Geschäft gewesen für sie und deshalb müsste ich das verstehen. Da hatte ich dann auch volles Verständnis, ich zahle ja inzwischen meine Steuern in der Schweiz. Der Herr Buhmann hat dann einen Vorschlag gemacht, da es eine Videoaufzeichnung ist, möchte ich den im Club, im Chaos Computer Club hier mit zur Diskussion stellen. Der Herr Buhmann hat uns im Chaos Computer Club angetragen, wir könnten doch eine Promotion zusammen machen. Also der CCC sagt öffentlich auf der Webseite von diesem Hersteller, dass die Basislesegeräte ganz unsicher und die anderen Lesegeräte ganz sicher sind von dem Hersteller. Und damit geht der Hersteller in die Werbung und für uns bringt das so eine kleine Spende. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich dachte, ich veröffentliche das in dieser Form mal, dass dieser Vorschlag kam. Ich finde es ja sehr nett, dass man an uns denkt. Üblicherweise machen wir das eher nicht, Herr Buhmann, falls Sie jetzt zugucken. Üblicherweise veröffentlichen wir aber solche Anfragen eigentlich immer. Also das machen wir schon. Also. Promos machen wir selten eher. Also so selten, dass wir noch nie eine gemacht haben und vermutlich auch nie eine machen werden, diese Art selten. Obwohl es auch nett ist, möchte ich schon sagen, weil es nicht böse. Es ist ein netter, er hat da noch so ein paar Details erzählt, wie das mit der Kohle war. Ich habe mir das nicht alles merken können. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben bei dem Telefonat. Aber da gibt es jetzt schon Kollegen beim WDR, die wollen die Story bringen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wie das dann weitergeht, keine Ahnung. Also das Ausrollen über die Computerbild, das war komplett subventioniert, 100%. Okay, das ist auch der Grund für die vielen Lesegeräte, die gerade im Umlauf sind. Als ich den CCC Köln gefragt habe, ob ich ein Lesegerät haben kann, haben sie mir gleich drei geschickt übrigens. Und als ich gefragt habe, wann sie sie zurückbrauchen, haben sie gemeint, bitte nicht. Es gibt wohl, war mir gar nicht so klar, es gibt wohl mehrere Kopien dieser Lesegeräte, die auch wirklich im Umlauf sind. So, zur Wertung, Herr Buhmann, wie man diese Lesegeräte werten könnte. Ihre anderen sind ja viel toller, ist mir klar, finden Sie. Ja, jetzt bin ich da doch recht straight durchgegangen. Inzwischen erkennen die Virenscanner schon solche Probleme. Das ist jetzt wieder ein Fortschritt, also ist, wir wollen es immer lustig sehen. Das ist jetzt zum Beispiel der Virenscanner Trend Micro. Wo steht das? Das steht hier, oder? Das ist ein weit verbreiteter Virenscanner und der kann jetzt solche Angriffe erkennen und zwar, naja, also indirekt, genau genommen sperrt dieser Virenscanner den Zugriff auf die Homepage des Castres Winterthur, wenn man sich die Software angucken will und den Exploit. Also das ist jetzt schon ein Fortschritt. Es ist nicht so, dass überhaupt niemand jetzt sicherheitstechnisch auf solche Probleme reagiert hätte. Es wird immer behauptet, ist aber völlig falsch. Sondern Trend Micro ist zum Beispiel einer der Virenscanner, die den Zugriff auf unsere CastDev Homepage sperren, damit man das nicht sehen kann, wie das geht. Ich weiß nicht, sobald dieses Video veröffentlicht ist, wo das überall erscheint, vielleicht auf YouTube, vielleicht auch auf der Homepage von CCUN, keine Ahnung, wie das so geht, oder auf dem FTP-Server vom CCC. Und ich schlage vor, dass wir der Firma Trend Micro zum Beispiel dann auch sofort melden, dass sie das aufsperren. Dass man auch das Video jetzt, das wir gerade auch zeigen, nicht sehen kann. Weil dann ist jeder, glaube ich, sicher gegen solche Angriffe. Oder? Das ist eine gute Idee. Bitte?
Hast du denn mal bei Trend Micro angerufen?
Habe ich, ja. Ich habe bei Trend Micro angerufen, habe sie gefragt, warum sie das sperren. Und dann hieß es, naja, das weiß sie jetzt auch nicht, sie muss rückfragen, hat die Dame vom Service gemeint. Und dann hat sie mich eine halbe Stunde später tatsächlich zurückgerufen, hat gemeint, ihre Technik hätte gesagt, das sei korrekt so.
Also, ja, die haben ja die Ahnung, das muss ja dann stimmen.
Ja, also wir sind ja positiv, man think positiv oder man muss immer positiv denken. Ich denke auch, das ist absolut korrekt so. Das ist auch kein Problem. Übrigens spart es nicht nur Trend Micro. Es gibt auch andere Virenscanner, die sparen. Die es nicht mehr sparen, ist jetzt Avira, weil den habe ich, glaube ich, mal in Usenet irgendwie ans Bein gepisst und seither haben sie es zurückgezogen oder so. aber ich glaube, die anderen sparen immer noch die Dingensorg. Ich vermute, dass das, ich habe so den Verdacht, das hängt mit der Dingensorg zusammen, weil da hat mich übrigens auch mal jemand von der Switch angerufen, das ist in der Schweiz so die Netzverwaltung, könnte man sagen, und der hat auch gemeint, ob ich nicht diesen uralten Dingens, oh, vielleicht erinnert euch, diesen Breakout Personal Firewall Dings von, wann war denn das? 1789, nee, das war anders. Irgendwie so um den Dreh, so früher haben wir doch mal so Personal Firewalls hier in Ulm gemacht, kennt ihr vielleicht, habt ihr von eurer Großmutter mal erzählt bekommen, als ihr noch kleiner wart oder so. Und ich glaube, seither ist die Dingensort bei allen oder bei vielen Anbietern von Virenscannern geführt. Und jetzt ist auch die Chaos-Ref-Dingens-Org, die ist da auch gespart. Und, weil da sind immer die bösen Sachen drauf. Also, ihr seht, es gibt jetzt absolute Sicherheit dagegen. Es ist nicht so, dass da nichts getan wird. Okay? Wunderbar. Ja, jetzt bin ich mal so weit durch. Ich habe euch natürlich zum Abschluss, ich habe ja das versprochen, habe ich zum Abschluss, haben wir das Sound drauf? Haben wir, oder?
Weiß es nicht. Probier es mal.
Ja, yeah. Wunderbar. So, ich habe ja noch versprochen, es gibt wie immer noch einen schönen, leeren, hohlen Innenministerspruch in jeder Packung. Der soll ja natürlich auch nicht fehlen. Ich hoffe, man kann ihn aufnehmen.
Man muss eben auch dafür sorgen, dass man seinen Computer versucht, so gut wie möglich zu schützen. Insofern kann man nicht sagen, dass automatisch dieses Basismodell weniger Sicherheit bietet. Wenn man seinen Computer richtig schützt, ist auch das eine sichere Möglichkeit.
Jeder vierte Windows-Rechner mindestens.
Oh, Moment, hier wollte ich abbrechen. In diesem Sinne einen kleinen Applaus für unseren Innenminister, der ist vielleicht drin. Nur für die Nachwelt. Dankeschön. So, ich bin ja flott durchgegangen. Wenn ihr Fragen habt zu den Details, dann stehe ich gerne zur Verfügung.
Ja. Kannst du dir mal vorführen, wie man Bankgeschäfte macht?
Ja, das könnte ich. Hast du zufällig deinen Personalausweis, bitte? Kann ich gerne jetzt. Ich habe die Software hier. Also, hat noch jemand ein Lesegerät? Ich habe alle weggeschmissen. Bitte?
Ich habe ja ein Niederländchen. Wenn du mal probieren willst.
Ein Niederländchen? Ja, ich habe jetzt kein Lesegerät. Also, ich habe noch diesen Personalausweis. Mir kurz vorher geholt. Ich weiß auch nicht, warum. Hatte irgendwas mit 8 Euro zu tun. Hat jemand einen neuen Personalausweis und liegen hier auch irgendwie 10 Lesegeräte rum oder so? Sonst können wir es nicht ausprobieren. Das müssen wir schieben.
Ich kann ein Lesegerät holen, wir haben eins.
Du hast ein Lesegerät, ja, das ist schon mal eine Option. Hat noch jemand einen Personalausweis?
Ich kriege mal einen Reisepass.
Reisepass. Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Reisepass geht. Das habe ich jetzt nicht getestet.
Ja, nicht.
Können wir ja machen. Okay, also wir kriegen gleich ein Lesegerät. Nächste Frage. Das improvisieren wir schon. Also will ich mit dem Reisepass Erfahrung machen? Ja, will ich. Ich habe einen Auftrag bekommen vom Kunden, also ich, das ist ja Hobby, und da muss ich in ein Land, die wollen unbedingt einen Reisepass und deshalb habe ich jetzt einen beantragt und ich habe jetzt einen vorläufigen. Und der echte ist wahrscheinlich schon fertig, weil der hätte, glaube ich, irgendwie vor 4 Monaten fertig sein sollen und ich habe den noch nicht abgeholt auf der Botschaft. Also das ist bis jetzt meine Erfahrung mit dem Reisepass. Aber ich weiß jetzt, dass man die Fingerabdrücke machen muss. Zu den Fingerabdrücken habe ich noch eine Information, ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Und zwar, ihr kennt das ja, es steht ja auch im Gesetz, hatte ich auch irgendwo hier, weiß nicht mehr wo, ist auch egal. Critical Java Risk, das hört sich alles wieder gleich so negativ an.
Das ist nicht nur Lese, das ist ein
Sicherheitskit. Oh, das ist ja fett. Ein Sicherheitskit. Das finde ich cool. Mit der Bildschirmtastatur vorne drauf, hast du gesehen? Kannst du das so? Wenn man kein LabVIEW hat, unknackbar.
Mit Optik.
Hast du es?
Mit Optik. Das gibt es doch kostenlos. Das braucht man noch nicht mal
vor. Nee, wir müssen schon für LabVIEW, wir sind kommerziell jetzt. Also das ist Privatisierung. Also wir machen jetzt nicht für Optik Werbung und wir sagen auch nicht, dass man weiße Pixel auch von Hand abmessen kann. Das sagen wir jetzt nicht. Okay, sondern wir bleiben schön, weil LabVIEW ist kommerziell und dabei bleibt es. Hast du es? Wunderbar. Okay, also ist auch sowas drauf, das ist ein Sicherheitskit. Ja, ganz offensichtlich ist ein Sicherheitskit, oder? Ganz drin mit CD, aber die brauche ich gar nicht. Ich glaube, die neueste Version habe ich schon installiert. Wir können das ja mal testen. Dann muss man das irgendwie per USB in die VM durchgeben oder so. Das kriegen wir hin, denke ich. Okay, ich mache das mal parallel. Also was ich noch erzählen wollte, und zwar ist es mit den Fingerabdrücken ja so, wenn man die für den Pass oder auch für diesen Personalausweis freiwillig abgibt, dann muss das Einwohnermeldeamt die Dateien, also diese Fingerabdruckleser, den ihr kennt auf dem Einwohnermeldeamt, vielleicht schon mal gesehen oder sogar ausprobieren müssen, wie ich. Ich habe ihn ja jetzt nicht auf dem Einwohnermeldeamt ausprobiert, sondern bei der Botschaft in Bern. Das ist jetzt egal. Da legst du deine Pfote drauf und dann speichern die das Ergebnis übrigens jeweils in der Datei. Und das fand ich sehr interessant, das weiß ich, weil ich habe mich nämlich mit der Dame in Lindau, als ich mich da abgemeldet habe, in der Schweiz, habe ich mich mit der Dame, die ist eine ganz nette auf Einwohnermeldeamt in Lindau, unterhalten und zufällig sind wir irgendwie auf dieses Thema Fingerabdruckleser gekommen, weiß auch nicht mehr wie genau, das Gespräch hat sich eben so entwickelt und ich habe sie so gefragt, wie das so genau funktioniert und dann meinte sie, ja, also ich könnte es ja ausprobieren, ich habe gesagt, nee, brauche ich jetzt nicht, das reicht mir, wenn Sie es erzählen, glaube ich auch so. Ja, aber sehen Sie, das speichert man hier in so einer Datei und dann haben wir so eine Bilddatei und die ging auf und die konnte man öffnen und so und das hat alles so gestimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, und was machen Sie denn mit den Bilddateien? Dann meinte sie, ja, die speichern wir hier in diesem Ordner. Pro Person haben wir einen Ordner und da sind diese Bilddateien drin auf meinem PC. Und jetzt steht ja im Gesetz, dass man die sofort löschen muss. Dann habe ich gesagt, ja, und dann löschen Sie die wieder, sobald der Personalausweis ausgestellt ist. Meinte sie, nein, das machen wir nicht, wir haben alle da. Und zwar, das passiert ganz häufig, dass die Leute wieder kommen und irgendwas ist schiefgelaufen, müssen nochmal beantragen oder sie lassen verlängern und so. Und dann muss man da nicht nochmal die Hand drauflegen. Und das fand ich sehr praktisch. Also, das ist also so, dass da ist wirklich auch in den Prozessen an alles gedacht. Das ist nicht so, dass da jetzt irgendwie ihr erkennungsdienstlich behandelt werdet oder so und eure Fingerabdrücke gespeichert werden. Das ist einfach nicht der Fall, sondern die müsste man löschen, man macht es nur nicht aus Convenience. Also, man könnte schon, im Explorer, Windows Explorer, kennt ihr vielleicht, da gibt es diesen Mülleimer und da könnte man die reinziehen und man macht es halt nicht. Also in Lindau jetzt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das häufig ganz anders gehandhabt wird. Das ist ein offensichtlich perfektes System. Okay, haben wir sonst noch? Jetzt wollen wir ja noch testen, ob das vielleicht mit dem, muss ich mal kurz gucken, dass ich hier per USB das Device durchgeben kann. Contactless Reader, genau, gehen wir den mal durch. Neue Hardware gefunden, Contactless Reader. Okay, und eine Ausweis-App habe ich ja schon. Sehr schön, das funktioniert ja perfekt. Das ist mal echtes Plug and Play, oder? Sagt auch die Ausweis-App gleich, sie kann jetzt Ausweise lesen. Hat jetzt jemand einen Ausweis? Nein. Für mich? Ich habe nur einen alten, das ist ein bisschen doof.
Bist du dir sicher, dass die in die gehen?
Was sollte schief gehen?
Was soll da schon schief gehen? Positiv denken, haben wir gesagt, oder? Ja.
Ich habe
was? Ich habe keine Ahnung, also wir können das ausprobieren. Ich habe gelesen, die Technik soll sehr vergleichbar sein, wenn nicht identisch. Aber ich weiß nicht, ob der Reisepass da reinpasst in den Leser.
Sieht schon aus wie
so von der Biologie. Sehr schön. Können wir das, sollen wir das aufnehmen? Und von hinten nochmal, aber nur auf Video, gell, keine Kopie machen, das ist nämlich verboten. Okay? Er ist wirklich verboten, also ich mache da keine Scherze. Man darf jetzt in Ausweis, darf man nicht kopieren.
Das schwarze Ding kannst du abmachen. Am Reser.
Muss ich den nicht einfach da reinstecken?
Ja, für Reisepass.
Karte erkannt, Pass und Ausweis.
Super.
Achso, von Reisepass, ja, dann können wir das gleich probieren. Okay, so, was machen wir jetzt? Legen wir dir ein Konto an oder so, ne? Oder hast du uns zufällig die Zugangsdaten, du bist doch Angestellter, hoffe ich, oder bist du noch Student?
Ich?
Da drüben. Ja, bist du Student?
Ja, Student.
Okay, ich weiß nicht, wie ist denn deine Rentenversicherungsnummer?
Puh, das war so beide Dinge.
Ja, wir können ja mal deine nehmen und gucken, ob wir es mit dem Personalausweis authentisieren können. Das wäre noch eine Idee, Moment. Ich guck mal, was da geht, oder? Nehmen wir mal lieber Internet Explorer, das ist immer sicherer. Okay.
Ja, da steckt ja auch viel mehr Geld dahinter.
Ja, eben.
Warum steht denn da nur Internet Explorer auf Mozilla Firefox?
Das ist seltsam, ja, ich weiß auch nicht. Das passiert mir immer, wenn ich auf Internet Explorer klicke, dann kommt Mozilla Firefox in den Namen. Okay, aber jetzt haben wir einen Internet Explorer, was machen wir denn? Was hast du denn für Personalausweisanwendungen, die du so täglich benutzt?
Die Entscheidung.
Täglich meine ich jetzt, komm.
Gibt es denn schon welche?
Ja, es gibt tatsächlich welche. Also ich kann das hier im Film, haben wir ja ein paar gezeigt. Also ich weiß, mit der Rentenversicherung geht das. Und, also es ist natürlich so, der Personalausweis ist jetzt noch quasi in Wachstum 1, würde man so im Venture Capital Market sagen. Also wir sind über die Seed-Phase hinaus und jetzt könnte das Ganze wachsen.
Wir haben gerade eine wunderbare Anwendung gefunden. Du kannst altersbeschränkte Sachen, zum Beispiel Tabakwaren, Alkohol, Waffen, jetzt auch online kaufen.
Waffen hört sich gut an.
Oh ja.
Hast du da eine Urne oder so? Waffen MPA? Geht das? Diese Webseite möchte das folgende Add-on ausführen. Okay. Welche Pistole? MPA Service Pistole? Nee, das muss was anders sein. Oh, die CSC macht auch den NPA. Da machen die mit anscheinend. Ja, das bot sich an. Weiß ich jetzt nicht. Personalausweis oder so. Wo hast du das mit den Waffen her? Das habe ich überhaupt nicht gewusst.
Wir wollten gerade eine neue Anwendung heben. Vielleicht finden wir eine. Wenn nicht, machen wir einen Shop auf.
Ja, das ist noch eine Idee, Leute. Warum eigentlich so langsam? Warum macht eigentlich der Chaos Computer Club Ulm keine eigene Anwendung für den Personalausweis?
Weil wir alle zu faul zu programmieren sind.
Okay, ja, das ist noch nicht. Scheiße. Okay, Moment, da war doch irgendwo eine Liste von Anwendungen. Muss ich die finden? Also ihr seht, dass das Hauptproblem beim Personalausweis ist noch, dass die Unterstützung noch nicht ganz so breit ist. Also man findet noch nicht so viele Anwendungen, aber man kann zum Beispiel seine Steuer damit erklären. Möchten Sie diese Software installieren? Adobe Flash Player? Ist das eine Fangfrage? Was soll das heißen, ob ich das möchte? Ja, klar, natürlich. Logisch.
Du hast ja nicht Fadenkreuz immer Vertrauen. War das Absicht oder versehentlich?
Bei Adobe ist es ein Versehen. Also das muss einfach sein. Also dann machen wir Elster, oder? Du musst ja auch schon irgendwie, theoretisch müsstest du Steuern zahlen, wenn du Kohle hättest, oder? Okay, schauen wir mal. Was das jetzt mit Flash zu tun hat, verstehe ich nicht. Okay, vielleicht geht das ja.
Irgendwie muss ja die Java-Applikation auch in den Browser eingebunden werden. Das geht nur über Flash.
Ah, die Java-Applikation muss in den Browser eingebunden werden. Okay, das erklärt's. Für Rückfragen. Okay, also. Ich soll das eigentlich ins Mikrofon wiederholen, sonst sind eure Hinweise sind gar nicht drauf, oder? Wir hatten noch einen. Hatten wir nicht ein Mikro?
Ja, unterm Schrank drin.
Ich dachte, das war schon unterwegs. So, wenn wir dann. Ich wusste nicht, dass wir einen Workshop machen.
Wir haben leider nur ein Mikrofon, wo die Kamera drauf geht.
Was habt ihr?
Den Stöpsel doch um.
Was ist mit der Kamera?
Die Diabola.
Es ist ein Retro-Net.
Na, das ist ja prima.
Das tut gleich.
Okay.
Vielleicht.
Testen wir das Mikrofon?
Flash Player beenden hört sich gut an, das will ich wirklich.
Tobi, Mikrofon-Test?
Ich soll jetzt was sagen.
Nochmal? Ich stimme den Lizenzbedingungen zu, oder?
Klar.
Mikrofon-Test?
Wir stimmen alle den Lizenzbedingungen zu.
Ja, genau. Du musst es ein bisschen kommentieren aus dem Off, bitte. Also wir stimmen jetzt den Lizenzbedingungen zu.
Ja, okay. Ich kommentiere jetzt, was du so machst, damit alle auch mitkommen. Also das ist jetzt halt barrierefrei. Wenn jetzt also jemand
Flash ist immer bei
ihr. Klar. Wenn jetzt jemand nicht sehen kann, dann kriegt er den Audiokommentar.
Zulassen, dass Adobe Updates installiert, ja klar.
Das ist empfohlen.
Das ist empfohlen. So, und jetzt?
Wie gesagt, ich habe ein Flash im Internet, ist, wo ich verstehe es
dann. Doch, wenn ich komme, Test.
Jetzt? Na, ist das überhaupt im Firefox?
Nee, nicht so ungeduldig, Leute. Windows muss einfach, das sind ganz komplizierte Sachen, Windows muss da rechnen.
Aber neu starten musst du jetzt nicht.
Jetzt haben wir den Film.
Das ist Lisa. Lisa hat heute Post vom Finanzamt bekommen. Sie soll demnächst ihre Steuerangelegenheiten erledigen. Lisa bekommt schlechte Laune.
Ja, das verstehe ich, das habe ich auch. Moment. Themenausweis-App. Und wie kann ich das jetzt irgendwie machen? Und wie geht das? Siehst du das irgendwo? Elster Online, meinst du?
Ja.
Okay. Ja. Ein bisschen Geduld, glaube ich.
Haben die noch geöffnet?
Elster Online, Elster, machen die auch ein 10-2 oder? Ich weiß nicht, sind die im deutschen Internet?
Was ist jetzt so drin auf?
Okay. Das ist gut, ja. Okay. Wobei, da muss ich sagen, bei Elster ist es ein echter Fortschritt, jetzt den Personalausweis zu benutzen, weil ansonsten nimmt Elster übrigens die Daten entgegen ohne jede Authentisierung. Könnt ihr mal ausprobieren. Also, ich kenne jetzt auch nicht so viele Leute, die für andere Menschen unbedingt die Steuer machen wollen, außer sie sind Steuerberater. Und vielleicht ist es auch deshalb. Und das ist cool, oder? Wählen Sie Ihr Sicherheitsverfahren aus. Sicherheitsstick, Signaturkarte nehme ich mal an, oder? Klick. Okay. Schauen wir mal. Ihre Java-Version ist unsicher. Ja, stimmt, weiß ich. Das stimmt. Die wurde mir dadurch auch installiert ist. Dieser Vorgang kann bis zu 3 Minuten in Anspruch nehmen. Das ist übrigens etwas, das hatten wir beim Dreh auch öfters. Also ihr seht da ja, wir haben ja da glaube ich 6 Minuten Film produziert und wir haben für die 6 Minuten, ich glaube mittags um 2 angefangen und abends kurz vor 8 aufgehört. Und der Grund war, dass ständig alles abgestürzt ist und wir müssten die Scheiße neu booten. Also das ist auch ein Sicherheitsfeature, glaube ich. Dass man es nicht so leicht missbrauchen kann. Haben die das absichtlich so eingebaut. Okay, jetzt gucken wir mal. Wir hoffen mal, dass dieses Feature wegbleibt, weil sonst wird das eine lange Nacht hier. Richtig? Das ist schwierig, weil wir haben uns... Also die Karte wird noch gar nicht gelesen. Das ist noch nicht so weit. Also wir sind jetzt noch schon so weit, dass... Bitte? Ja, wer weiß. Also ich meine, ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau, wo ich die VM her hatte. Ich weiß, das ist auch ein Problem, möglicherweise. Weiß ich nicht. Sollen wir mal fragen, oder? Okay. Also dieser Vorgang kann noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, haben wir sonst noch eine Frage währenddessen, wenn der Vorgang Zeit in Anspruch nimmt?
Möchtest du neu laden?
Möchte ich neu laden? Nee, das will ich nicht. Nee, das kann ich dir jetzt schon sagen, das will ich sicher nicht. Also dann stürzt es sicher ab. Das kannst du vergessen. Und dann kriegst du es auch nicht mehr an, dann musst du rebooten. Das ist bei einer VM übrigens praktischer. Okay, sonst Fragen?
Vielleicht mal kurz eine Anekdote zu dem Lesegerät, wo du unten hast.
Ja?
Das Schöne ist, das hat einen Linux-Treiber, der allerdings mit der Firmware, mit dem der Treiber ausgeliefert wird, das Gerät ausgeliefert wird, nicht funktioniert. Man kann, also der Hersteller bietet einen Firmware-Update zu machen. Das Firmware-Update läuft nur unter Windows. Danach geht aber die ganze NPA-Funktionalität nicht mehr. Und man soll auch das BSI-Siegel dann abziehen.
Okay, also das finde ich, klingt auch wieder nach einem Sicherheitsfeature. Das ist nur, weil du Laie bist, da stellst du dir dann immer, du machst dir einfach, glaub mir, das ist mir am Anfang auch so gegangen, da machst du dir einfach ganz falsche Vorstellungen. Das ist alles Absicht. Bin ich fest davon überzeugt. Ja, bitte sonst noch einen Kommentar.
Hallo? Also zwei. Auch erstmal eine kleine Geschichte. Ich habe kleine Kinder, mit denen ich ins Ausland Urlaub machen wollte, also sehr weit ins Ausland, in die Schweiz. Da brauchen die.
Das ist außerhalb der EU.
Da braucht man einen Kinderpass. Und die brauchen Lichtbilder. Und zwar. Wie heißen die? Biometrische.
Biometrische,
genau. und das kleinste war da ein halbes Jahr alt. Dementsprechend ist das Bild auch dann von dem Kind, das ein halbes Jahr alt ist.
Aber das O ist drauf, oder?
Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall ist der Pass jetzt, ich weiß nicht genau, 3 oder 5 Jahre gültig, also auf dem Bild kann man genau so ungefähr erkennen.
Mit dem Alter wichtig.
Ja. Ja, das ist wichtig.
Also es, man kann auch ungefähr erkennen, dass es ein Kind ist, dass es das gleiche ist. Oder das Geschlecht ist schwierig.
Aber das steht halt Ausweis,
das steht drin, ja. Die Größe und das Gewicht steht auch drin. Also irgendwie so, ja.
Du kriegst die Hautfarbe mit. Du machst Schmuggeln schlechter.
Ja, okay. Also, weißt du, wenn die Hautfarbe steht wohl auch drin. Ich wusste ich gar nicht.
Du kommst
nicht
übers Bild.
Ach so, übers Bild, ja, genau.
Das Wichtige.
Du, meine Schwester ist in ihrem Ausweis 3 cm größer.
Ja, und die Haarfarbe hat sich in der Zwischenzeit auch geändert, die Augenfarbe auch. Also. Die war noch nicht da. Ja, also so viel zu diesem Thema. Eigentlich kann man da noch die Planung benutzen. Und das andere war eine Frage: Wie sieht denn das mit dem elektronischen Pass in der Schweiz aus? Könnte man sie ja auch einfach nachlesen, aber du könntest.
Ah, das Schöne an der Schweiz ist, die haben denselben Hersteller für die Swiss ID. Und das ist auch technisch dasselbe Verfahren.
Aber ein bisschen teurer, oder?
Das weiß ich jetzt gar nicht, weil ich ja logischerweise keinen Schweizer Pass habe. Aber, also sagen wir mal so, die beiden Termini, preisgünstig und Schweiz, das ist so eine Art Widerspruch in sich. Also die gehen ganz schön zusammen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es viel günstiger ist. Also das, wir können ja kurz googeln. Also das kann ich dir gleich sagen. Swiss ID heißt ja das Zeug. Den Snapshot machen wir jetzt nicht. Swiss ID Preis. Das ist der Reader. Die Swiss ID kostet 99 Franken. Also es sind gerundet 28,80, oder? Genau. So ist das ja. Okay, dieser Vorgang kann bis zu 3 Minuten in Anspruch nehmen. Ich frage mich, was das für Minuten sind.
Das ist interessant, dass Sie auch bei der CPU auslassen.
Vielleicht während wir warten noch mal eine Frage an dich. Ich habe gesehen, du benutzt jetzt einen Mac und hast vielleicht auch manchmal nicht so viel Zeit, um 3 Minuten zu warten. Geht es vielleicht unter Mac manchmal schneller? Hast du da Erfahrung?
Also, sagen wir mal so, da ich noch den alten Ausweis habe, komme ich ja nicht in die Versuchung, da zu warten. Wenn ich den neuen schon hätte, weil ich muss, dann käme ich vermutlich auch nicht in den Versuch. Also das ist jetzt eher, also dass ich hier Windows verwende, das hat den Grund, in diesem Film vom Bayerischen Rundfunk, den wir veröffentlicht haben, der BR hatte da wirklich eine echte Testkandidatin, die Jenny eben. Ich habe die übrigens nie kennengelernt, das ist glaube ich die Nachbarin eines der Journalisten. Und die ist also echt und die wusste auch nicht, was wir da wirklich machen und so. Und deshalb konnte man ihre Überraschung erfüllen, weil sie ist nämlich keine Schauspielerin. So ist einfach die Nachbarin von einem der Journalisten. Und ja, die Jenny hat uns in vollstem Vertrauen ihren Ausweis übergeben, was ich echt mutig fand. Also muss ich echt mal sagen, die waren nämlich leider nicht dabei. Und das Laptop von der Jenny, das hat den Windows installiert. Windows XP und auf dem Laptop sollten wir das testen und dann haben wir das halt auf Windows getestet. Deshalb weiß ich das jetzt auf dem Mac nicht. Ich nehme an, auf dem Mac ist es natürlich viel besser. Also aus Gründen. Sogar aus vielen Gründen. Also, und aus gewichtigen Gründen, denke ich. Also das ist ganz toll auf dem Mac, glaube ich. Irgendwie. Okay, also ich glaube, diese 3 Minuten, die dauern länger, als ich dachte. Ja, also das ist auch ein Feature, übrigens ist es einer der Gründe, weshalb wir es nicht mit Elster getestet haben, fällt mir gerade ein. Was haben wir denn in dem Film? Wir gehen kurz spicken und dann gucken wir, dass wir die gleichen Zeiten, weil wir hatten da welche ausprobiert, die dann tatsächlich auch funktioniert haben. Das ist nicht immer selbstverständlich, also das ist alles Hochtechnologie und da muss man immer ein bisschen Fingerspitzengefühl, glaube ich, hingehen. Wo hatten wir denn... Was haben wir denn da? Ich muss mal kurz die Uhr... Habe ich die noch irgendwo hier? Ich müsste ja theoretisch, müsste ich ja noch... Scheiße, nee, das ist auf einem anderen Rechner, habe ich die als Bookmarks. Und hier habe ich die wahrscheinlich, habe ich die hier als Bookmarks an?
Das ist mir leider nicht möglich.
Aha. Es wurde keine Auswahl zur Art des Logins getroffen. Also wenn ich Signaturkarte ankreuze und Login drücke, dann habe ich keine Auswahl getroffen. Okay, das ist jetzt die Qualität, die wir auch vermutet hatten beim Steuerportal, oder? Also das ist jetzt keine große Überraschung. Wie war denn das mit der Rentenversicherung? Rentenversicherung Ausweis-App. Das finden wir bestimmt. Die hat nämlich funktioniert. Für geeignete Werte von funktioniert. Moment. Schauen wir mal. Also ihr seht, was wir so von mittags und Tagesabend um 8 gemacht haben jetzt ungefähr. Und da konnte man sich irgendwie Lebenslagen. Online-Dienste ist gut, Online-Dienste hört sich gut an, oder? Wie, wo, was?
Ein bisschen weiter links, also der Spalte weiter links.
Anfrage stellen.
Als Grund.
Okay, schauen wir mal. Ich wollte das hier eigentlich nicht vorführen, sondern auf den Film verweisen, aber wir können das gar nicht ausprobieren, falls wir viel Zeit haben. Man kann anrufen. Nee, da rufen wir jetzt nicht an. Technische Voraussetzungen fürs Anrufen oder was? Personalausweis. Hier. Okay. Du hast deine PIN hier, oder?
PIN habe ich im Kopf hier.
Das ist gut. Dann kannst du sie nachher vielleicht ins Mikro sagen. Oder ich schalte den Keylogger an und dann kannst du sie auch eintippen. Du kannst auch die Bildschirmtastatur benutzen. Moment. Anmelden für registrierte Benutzer. Alles ganz einfach gemacht jetzt für die Hausfrau und den Hausmann zu Hause. Nee, ist nicht kaputt. Das ist nur, du bist so ungeduldig. Das ist bei moderner Technik ist das so. Okay. Fertig. Nee, ist noch nicht ganz fertig, oder? Okay, also die Rentenversicherung hat da momentan einen kleinen Bug, glaube ich. Es ist eine 400, interessanterweise, und die ist Webseite nicht gefunden geworden. Achso, das ist nicht Ctrl-U. Was ist es denn mit dem Internet Explorer? Quelltextanzeigen? Ungültige Anforderungen. Diese Webseite wurde nicht gefunden. Okay, das ist jetzt irgendwie doof, weil die Rentenversicherung war eine der wenigen Seiten, die wirklich mal funktioniert hat. Früher. Gott sei Dank haben wir noch welche während dem Dreh gefunden. Probier das nochmal. Fertig. Okay, also es hat funktioniert. Ich glaube, wir lassen es auch gut sein, oder wollt ihr noch? Wollt ihr noch? Also er ist fertig jetzt.
Ich muss sagen, aber Sicherheit ziemlich nachgebessert.
Ne? Ja, sie haben ja der Sicherheit nachgebessert, das glaube ich auch. Aber wir haben vielleicht noch, was haben wir denn noch? Wir haben, wo war es denn noch? Bei uns so einer Bank war. Bank, Personalausweiskonto oder so. Ich habe jetzt meine Bookmarkliste nicht hier. Das ist ein bisschen blöd. Ich wusste nicht, dass wir das hier ausprobieren dürfen. Finanzen. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Link. Ja, genau. Wo hast du denn dein Geld liegen? Kontoeröffnung, BW, da machen wir jetzt mal eine, oder? Du wolltest schon immer ein Konto bei der BW haben, oder?
Stimmt.
Hast du vorhin zu mir gesagt, auf jeden Fall. Siehst du? So, Konto öffnen, direkt und komfortabel. Weiter. Der neue Personalausweis. muss ich da jetzt klicken oder woanders?
Das ist immer die Infoseite.
Das ist die Infoseite, ja genau. Das ist die Ausweis-App, nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier irgendwo auslesen starten, oder? Ah, das ist gut. Es kommt ein Pop-up und das lassen wir immer zu. Ja, klar. So sieht das aus. Okay, also im Prinzip. Gucken wir mal.
Ah, das ist ja nicht der Bundesdrucker.
Genau. Okay, die Geschwindigkeit ist normal, das war immer so.
Der Verein ist natürlich nicht schuld.
Bitte?
Der Verein ist natürlich nicht schuld.
Nee, das ist auch, wenn du es auf dem Eisen laufen hast, ist genau gleich langsam. Genau, also ihr seht, das sieht so aus, Verbindung zum Server. Ja, es klappt. Willst du kommen, um die PIN einzugeben? Soll ich? Ich zeig dir, wie du. Oh. Die Verbindung zum Server konnte nicht aufgebaut worden.
Sicherheitsfeature.
Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unglücklich. Ist aber auch nicht so ungewöhnlich, wie man denkt. Das ist, vielleicht ist ganz gut, zeigst du das noch auf Video, weil das ist auch so ein bisschen Proof of Concept, was die Softwarequalität angeht. Sehr schön, dann auslesen, starten. Das haben wir dann geschnitten übrigens. Also die vom Bayerischen Rundfunk haben das geschnitten. So. Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen, Sie müssen einen Ausweis besitzen. Okay, schauen wir mal. Also wir hatten auch mal so 2 Stunden, wo es nicht ging, da war der Server nicht erreichbar. Ah, es ist da, super. Sehr schön. So, und da sieht man jetzt sehr gut, das ist eine Bank, steht da. Mal weiter. Angefragten Daten, dann ich nehme den Doktorgrad mit rein. Ist das okay? Okay. Und jetzt kommt da eine PIN. Willst du kommen, sie eingeben? Oder ich kann dir auch zeigen, wie du den Keylogger vorher startest.
Ja, ich soll was machen. Das ist
ja, du kommst und gibst sie ein und ich lasse den Keylogger weg. Einfach der Fairness an. Also ich lasse, sagen wir es mal so, den Keylogger, von dem ich weiß, lasse ich weg. Okay? Versprochen. Okay, schauen wir das mal. Das wird nur ein Workshop hier, ich habe das im Gefühl. Mit Bildschirmtastatur, genau. Bitte die Bildschirmtastatur benutzen.
Was ist eigentlich, wenn man da jetzt
aktiviert? Bitte?
Wenn man da jetzt alle aktiviert.
Ja, dann ist doof, schätze ich.
Das kannst du ja auch.
Ja, jetzt nicht mehr. Vorhin konnte man schon deaktivieren. Aber dann ist doof, glaube ich. Also, im Prinzip.
Also bestätigen einfach.
Ja, also jetzt, es ist aber doof. Jetzt geht es auch mit dem normalen Kilo. Also man sieht es ja schön, guck mal, hier ist ein Knopf, da steht Bildschirmtastatur, siehst du das? Hier hätten Sie drücken können.
Laut Dokumentation.
Laut Dokumentation. Theoretisch müsste jetzt auch irgendwann später die Bildschirmtastatur erscheinen. Da ist sie. Hier, nochmal bitte. Nochmal bitte. Und auf Video.
Vielleicht gibt es sogar einen schönen Timer dafür.
Nee, klick mal.
Oh, ein Timer.
Ja, da gibt es einen Timer. Klick mal, du musst schnell klicken. Schneller. Doch, hat doch geklappt, sind schon alle da. Jetzt kannst du gleich alles wieder weg. Ja?
Das reagiert aber sehr schnell.
Ja, super. Also ich finde es klasse. Das ist der Timer. Timeout, Mann, du bist so langsam. Das ist unmöglich. Jetzt Moment, kommt ja gleich wieder. Jetzt ist aber schon geladen, die J-File. Zweitmal ist viel schneller. seht, keiner hat jetzt den PIN mitgekriegt.
Nee.
Kriegst du das? Kannst du das zoomen, bitte? Also ihr seht, da hat man doch auch eine Weile dann. Du kannst es noch ein paar Mal probieren, wenn du das kein Problem.
Ich hätte vielleicht nebenher noch mal eine Frage.
Ja, bitte.
Jetzt kommen ja jetzt sehr häufig so Fehlermeldungen, die für die Wald- und Wiesenbenutzer daheim ein bisschen störend sind. Wenn ihr jetzt
warum?
Auf die, ja, ich meine, man klickt ja Dialogfenster normal.
Aber das sind wir doch gewohnt bei Windows da.
Jetzt habe ich halt gedacht, wenn jetzt jemand auf die Idee käme, so eine, bei so einer Bankseite mal sowas zu machen ohne die Fehlermeldung, sowas einzublenden mit Pop-up, man tippt dann so eine Nummer ein, oder?
Ja, das ist jetzt nicht so, da bist du nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, sondern ich glaube, das war, ich habe jetzt eben den Namen nicht mehr parat. Das hat auch jemand von der Piratenpartei schon noch Spaß gemacht. Der hat eine Webseite gebaut und mit einem Fake, das genauso aussieht wie dieses Plugin. Aber ich glaube, sein Fake kann man ganz leicht erkennen, weil das poppt so schnell auf. Das kann nie echt sein. Also ich fand den schlecht gemacht, den Fake. Genau. Du machst das gut, also ich bin stolz auf dich. Sehr gut so. Doktorgrad noch, genau. Hier muss immer dazu. So. Du kannst auch nochmal eingehen, wir haben das mit der Bildschirmtastatur jetzt schon gesehen.
So, ganz normal.
Ja, ja. Ja, ist auch. Jetzt ist es auch viel schneller, finde ich. Ihr seht auch, wie die Tasten aufblitzen, könnt ihr das sehen? Das ist, falls euch jemand über die Schulter schaut, dass der den PIN mitlesen kann. Das ist ein Sicherheitsfeature. So, theoretisch. Ja, super. Du machst das toll. Ich bin stolz auf dich. Also, das ist unglaublich. Fett, oder? Ich habe jetzt leider die Kontonummer vergessen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für dich. Ich nehme an, Sie haben Post. So. Hat geklappt, also ist super, oder? Haben wir sonst noch eine Anwendung dafür? Ja, machen wir noch einen Test, oder? Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Was ist das jetzt? Das ist die Büchereikarte von der Uni Ulm. Nee, aus den Niederlanden. Das ist eine unbekannte Karte. Was für ein Referenzkonto? Ich habe gar keins angegeben. Also ich glaube, das... Also die zahl sonst auch ich. Das ist... nimmst du auch Sloty? Ich habe noch so viele Sloty übrig. Ich war gerade in Polen.
Oh ja, Schweizer Sloty auf jeden Fall.
Okay, ja, na, das kann ich, warte, das machen wir gleich. Das ist ein bisschen blöd. Das sind die englischen Pfund. Scheiße, irgendwie... Habe ich das passend? Wie viel Sloty muss man da eigentlich?
Machst du einfach 1 zu 1, da musst du nicht so viel rechnen.
Nee, ich glaube 20, 40 Sloty sind irgendwie 10 Euro, kann das sein? Ich glaube, so war das ungefähr. Genau, Felix, dann ist das für dich. Also vielen Dank, dass du das in Sloty annimmst. Du kannst es, frag mal die Bank, ob sie es auch in Sloty nehmen.
Dankeschön.
Ja, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Ist okay, ich bin froh, wenn ich die mal... Okay, also die 10 Euro, das haben wir beglichen. Also die Karte wird, glaube ich, nicht erkannt. Also die. Hat jemand eine Schweizer Karte da?
Das nicht, aber ich habe einen Reisepass.
Ja, das ist ja noch cool, ein Reisepass, okay, Moment. Aber das ist ein alter, oder? Oder ist der schon biometrisch? Da ist noch sowas drin.
Die Unterseite ist so komisch hart und da steht dran, dass es angeblich Chip ist.
Aber wir probieren das, Moment. Da muss man das anscheinend abmachen, habe ich mir sagen lassen. Dann muss man das da drauflegen. Er sagt immer noch unbekannte Karte, aber ich glaube, das ist...
Nee, er hat erkannt, dass es nicht kein Perso ist.
Das ist auch eine unbekannte Karte, glaube ich. Muss man das aktivieren lassen, vielleicht im Reisepass?
Ich habe hier noch meine Gesundheitskarte.
Die Gesundheitskarte, das ist ja nicht gut. Das ist so eine Idee. Doch, du kannst dich wehren.
Ehrlich?
Ja, ehrlich, leider, das ist ein bisschen blöd, das ist jetzt zu spät wahrscheinlich, weil du hast jetzt eine. Gegen die Gesundheitskarte kann man sich wehren, der Föbut hat da veröffentlicht, wie es geht übrigens. Entschuldigung, Digitalcourage heißt es auf Neudeutsch. Ich verwechsel das immer. So, die Gesundheitskarte, die wurde entfernt. Hat die überhaupt, hat die, das ist doch nur ein Chip, oder? Die hat gar keinen Outfit. Ja, eben, dann wird es nicht gehen. Das geht ja nur kontaktlos. Hat keiner eine Büchereikarte von der Uni oder so? Gibt es hier nicht sowas? Okay. Nee, also das Verfahren ist sehr sicher, ihr werdet da keine Chance haben. Also ganz ehrlich, die Sachen gehen kaum mit dem Personalausweis. Also dass die noch mit einer anderen Karte auch funktionieren, das ist völlig hoffnungslos. Das könnt ihr vergessen.
Wir können mal die probieren, aber die funktionieren eh nicht.
Ja, dann wollen wir sie auch nicht probieren. Unbekannte Karte. Ist auch interessant übrigens, weil der Treiber ist ja nicht speziell für den Personalausweis, aber ich glaube, der... Also erkennt tut das, aber ich schätze, die Schlüssel passen nicht, oder? Eine Visa.
Keine Ahnung.
Die Neuen kriegen es jetzt, aber die Neuen kriegen, glaube ich, NFC. Das ist ein tolles Feature.
Ja, genau, das soll NFC haben. Deswegen wollen wir ausprobieren.
Da machen wir jetzt ein schönes Projekt. Die haben es echt in den Migros in der Schweiz, haben die NFC breit ausgerollt jetzt. Zum Zahlen kannst du bis 60 Franken kannst du ohne PIN zahlen. Also ich schätze... In der Schweiz ist das so, da hat ja inzwischen fast jeder ein iPhone. Ich schätze, das wird jetzt für Android wirklich ein Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber für Android wäre die Software für die Relaying-Attacken auf NFC fertig. Die kann sich downloaden im Internet. Deshalb vermute ich, dass wir demnächst wieder mehr Android sehen in der Schweiz. Weil da kannst du im Mikro dann, kennt ihr das mit NFC und Relay? Da kannst du hinten... An die Tasche, wo jemand einen Geldbeutel hat, kannst du dein Handy hinhalten und die Software relayt das durchs Netz und dann kann derjenige, der damit bezahlt, mit dem anderen Handy, also da geht der Tunnel durch und der kann dann mit seinem Handy bezahlen, also mit der Karte von denjenigen, wo es hingehalten wird und das ist ein schöner Tunnel durchs Internet.
Dann war der hinter mir gestanden und hat gar nicht
schwul. Nee. Das weißt du jetzt nicht.
Ja, das wollte ich auch nicht.
Okay, ich werfe das mal in den Papierkorb. Ja, also wenn es keine Fragen gibt, würde ich vorschlagen, wir gehen zum Bier über, oder? Dann vielen Dank mal.